Ich habe mich so die Woche unterhalten, heute auch nochmal, gestern auch noch mit Marita und heute auch nochmal. Ich habe gesagt, also es sieht ja heute ein bisschen anders aus. Ich habe gesagt, wenn ich manches Mal hier vorne stehe und hierher komme, dann komme ich mir vor wie in einem Hörsaal. Alle sitzen, hören ihren Vortrag und gehen wieder heim. Also muss ich sagen, da gibt es bessere Sachen, als sowas zu machen. Und manche sind so gekommen und haben gesagt, okay, ich habe meinen Theaterlogenplatz hier. Ich komme eben zur nächsten Vorstellung am Sonntag. Also die draußen, die jetzt Jesus nicht kennen, haben ja auch ihre Vorstellungen, ihre Plätze, an die sie hingehen, ins Darmstädter Theater. Da gehen die Leute rein, sitzen im Theater und schauen sich das ganze Schauspiel an und dann ist es vorbei. Und ich habe gesagt, also manchmal komme ich mir in Gottesdiensten vor, als wenn ich irgendwo in so einem kleinen Vorhoftheater wäre. Man kommt, um zu hören, naja, was sagt er, was gibt es, okay, war gut, war nicht gut, was auch immer. Also das ist nicht der Sinn und Zweck der Sache, sondern wir wollen von Gott lernen. Ich habe gestern in Michelstadt darüber gesprochen. Es ist unmöglich für uns als Christen erfolgreich zu sein, voranzukommen, wenn wir nicht wissen, was der Wille Gottes ist. Und um den Willen Gottes zu kennen, muss unser Denken erneuert werden. Es ist unmöglich, den Willen Gottes zu kennen, wenn dein Denken nicht erneuert wird. Unmöglich. Du sagst, ich hol's durch Gebet, da weißt du nie, wer dir was einflüstert. Das weißt du nie. Da kann dir der Teufel was sagen, da kann ein Engel des Lichtes kommen. Du kannst nicht Gottes Willen kennen und erkennen, wenn du nicht ein Studierer des Wortes Gottes bist. Dann wirst du grundsätzlich irgendwo auf der Strecke bleiben. Du kannst auch nicht erfolgreich im Gebet sein. Du kannst nicht im Gebet sein. Du kannst nicht sagen, oder du weißt nicht, wie du erhörlich beten kannst, wenn du nicht Gottes Wort kennst. Und dann musst du so sehen, der größte Teil der Gebete, den Christen, auch Charismatiker und Pfingstler, so im Laufe einer Woche absolvieren, bei diesen Gebeten wird gesündigt. Weil die Bibel sagt, grundsätzlich alle Dinge, die wir tun ohne Glauben, das ist Sünde. Alles, was wir ohne Glauben tun, ist Sünde. Wenn wir beten ohne Glauben, ist es Sünde. Was ist Sünde? Hamartia. Was ist Hamartia? Zielverfehlung. Du wunderst dich, warum funktionieren meine Gebete nicht? Warum tritt das nicht in Kraft? Ganz einfach, wenn das nicht in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes ist, wenn nicht in Übereinstimmung ist mit dem, was Gott freigesetzt hat, dann kannst du beten, bis du rot wirst wie ein Indianer, sage ich jetzt mal. Du kannst beten, was das Zeug hält. Es wird überhaupt nichts passieren. Sondern Gott hat Dinge vorgegeben, hat vorgegeben, wie wir wirklich klar sprechen und Dinge freisetzen können. Und da müssen wir reingehen. Wir haben ja in der Vergangenheit, also in den ersten drei Wochen im Januar, haben wir das Buch von Daniel Kolender gelesen. Dieses Buch heißt, bis sich die Türen öffnen. Ich denke, ihr habt es gelesen in den Gebetshäusern oder wenn du nicht teilnehmen konntest, auch privat in den drei Wochen im Januar. Und es war sehr ermutigend und herausfordernd, dieses Buch zu lesen und vor allem nicht nur zu lesen, sondern es umzusetzen. Wer hat das Buch gelesen von euch? Darf ich mal so sehen? So bist du so. Okay, gut. Die anderen haben es nicht gelesen. Gut. Also ihr wollt keine geöffneten Türen haben. Ihr wollt religiös sein? Oder was? Bei uns im Nordrhein-Westfalen sagen wir, oder was? Wollen wir religiös sein? Wenn wir uns nicht informieren, wenn wir nicht studieren, wenn wir nicht lesen, wenn wir uns nicht informieren, dann bleibst du dumm. Sag, Herr, ich will nicht dumm bleiben. Okay. Aber dann bleibst du dumm. Denn die Bibel sagt, Römer 12, 2, werdet erneuert in eurem Denken. Denkt nicht mehr nach dem Schema dieser Welt. Nicht mehr, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Das griechische Wort heißt, geht nicht, denkt nicht in dem Schema dieser Welt. Wenn du beten willst im Schema dieser Welt, dann wirst du auch nur Resultate dieser Welt bekommen. Wenn du beten willst nach dem Schema Gottes, nach seiner Denkweise, dann wirst du göttliche Resultate empfangen. Okay? Mein Thema heute Abend, in Übereinstimmung mit Gott und mit Erwartung beten. Das war das letzte Teil in unserem Buch von Daniel Kolender, bis sich die Türen öffnen. Das kann man bei uns in den Bücherstuben, Büchergärten noch bekommen. Okay, ansonsten bestellen wir es dir aus, gar keine Frage. Und ja, in Übereinstimmung mit Gott und mit Erwartung beten. Das war das letzte, das vorletzte Kapitel eigentlich, von dem Daniel sprach. Und ich möchte da einfach jetzt nochmal andocken an diesen Bereich. Und wir beginnen mal mit Jakobus Kapitel 1, die Verse 5 bis 8. Jakobus 1, Verse 5 bis 8. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen gerne gibt und keine Vorwürfe macht. Das Wort richtiger sogar wäre noch übersetzt, der niemanden beschimpft. Interessanter, der niemanden beschimpft, und sie wird ihm gegeben werden. Wenn jemand von euch Weisheit mangelt, der bitte Gott. Also da siehst du doch mal ganz klar, Herbert, ich bete und dann kriege ich göttliche Weisheit. Ich kann mir das ganze Bibel lesen und sonstiges Zeug kann ich mir alles sparen. Ich mache das nicht so kompliziert wie du, Herbert. Ich bete einfach und dann kriege ich Weisheit. Aber jetzt schau mal, wie viele Jahrzehnte du schon eine fromme Nudel bist. Und hast du Weisheit? Sind die Dinge geschehen? Sind die Dinge passiert? Weil die Bibel sagt ganz einfach, wo Weisheit herkommt. Sprüche lehrt uns eindeutig, sagt, lies die Sprüche, studiere Gottes Wort, lies Gottes Wort, lerne es auswendig, schreibe es an die Stirn, schreibe es an die Pfosten deines Hauses, dann wirst du Weisheit bekommen und klug werden. Aber manchmal stehen wir dann vor unserem Bibelbuch wie der Ochs vom Berg und wir sagen, ich verstehe das nicht. Und da setzt das Parallele ein. Herr, mir fehlt Weisheit. Bitte, ich brauche jetzt Weisheit, um das zu verstehen. Es geht immer zusammen. Studium des Wortes und Beten. Wer nur betet, wird nicht Weisheit finden. Der wird vielleicht Engel des Lichts Verarschung manchmal bekommen. Aber nicht unbedingt Weisheit. Denn Weisheit kommt aus dem Wort Gottes. Weisheit kommt aus dem Wort Gottes. Weisheit kommt aus dem Wort Gottes. Und Jesus ist das Wort Gottes. Er ist das Logos, heißt es, oder? Und dann sagt die Bibel, Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit. Also müssen wir das Logos, das Wort, studieren, um weise, um klug zu werden. Und Sprüche 2, 3 und so weiter sagt, um alles in der Welt, was du erwerben kannst, das ist die vorrangigste Priorität. Das ist Nummer 1 Job für dein Leben. Studiere das Wort, damit du Klugheit und Weisheit erwirbst. So steht es geschrieben. So steht es geschrieben. Anders bleibst du dumm. Gibt im Spanischen gibt es so Läden, ja, Poco Loco. Ein bisschen verrückt. Aber wenn du das Wort Gottes nicht studierst, wirst du mucho loco. Sehr verrückt. Oder bleibst du dumm? Poco Loco. So. Wenn jemand aber von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen völlig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Wenn du jetzt betest um Weisheit und du weißt ja gar nicht, ob Gott sie dir geben will, dann kannst du schon wieder nicht im Glauben beten. Das heißt, du musst wieder das Wort kennen, das Wort, das dir sagt, wenn du studierst und mit dem Herrn dich befasst, wirst du weise und klug werden. Und er wird Weisheit. Bitte im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Wart ihr schon mal im Urlaub am Meer? Da wisst ihr, wie der Wind kommt und dann werden die Wellen getrieben und schlecht ist es ja vor allem, wenn dann der Wind vom Land ins Meer geht, dann kriegst du immer den Sand so herrlich ab. Ne? Aber ich bin sowieso nicht so ein Strandgenießer, von daher Ich setze mich lieber irgendwo im Schatten und lese dann etwas. Aber das ist ja alles Geschmackssache. Du kannst auch am Strand mit deiner Bibel sein und dort Weisheit empfangen. Nicht nur Bräune. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Also, wenn wir nicht glauben, wenn wir Gott nicht glauben und beten, kriegen wir nichts. Was einsetzt, oder es geschieht nichts, kriegen ist ja eigentlich schon ganz blöd gesagt, werden wir nachher sehen. Geschieht nichts, dann geschieht nichts. Es geschieht nichts. Der Zweifler empfängt nichts. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig seinen Wegen. Im Grundtext ist so ein Begriff, denn der sagt, es sind Personen, die in ihrem Innern nicht zur Ruhe gekommen sind, die immer irgendwie Aufruhr haben, immer irgendwie innerlich gestresst sind, nicht zur Ruhe kommen, sich in Aufruhr befinden. Und da habe ich gedacht, das stimmt schon, weil die meisten Leute beten erst, wenn alles in ihrem Leben durcheinander ist. Wenn dann Aufruhr ist und Stress da ist und Probleme da sind. Und dann beten wir. Wo ist Gott? Entschuldige bitte, du hast ihn in den guten Tagen so zugeschüttet, so zugebaggert, dass du ihn in diesem Stress überhaupt gar nicht sehen kannst. Das Haus stürzt ein, sagt die Bibel, weil wir nicht auf dem Wort gegründet sind. In Übereinstimmung mit Gott beten. Wir beten, der Zweifler empfängt nichts. Das war so das Grundsätzliche. Wir sehen, haben in dem Buch gesehen, das wir gelesen haben, Gebet. Da hat der Daniel Kolender ja so schön dieses Gebet für die Freilassung des Petrus beschrieben. Und er hat dort geschildert, wie sie alle beten und dass der Petrus freikommt und dass doch Hilfe geschieht und dass die Gefängnistüren sich öffnen. Die haben voll Power in dieser Wohnung, in diesem Haus gebetet. Und was geschieht? Ein Engel kommt. Gott schickt einen Engel und der Engel kommt und öffnet die Tür des Gefängnisses. Er holt den Petrus raus, führt ihn raus. Petrus weiß, die beten dort in dem Haus. Und Petrus geht und klopft an die Tür. Und heftig. Und wer kommt? Die Dienerin des Hauses, Rode, sie kommt an die Tür. Und Petrus sagt, hallo Rode, ich bin da, lass mich mal rein. Und die Rode sagt, ich glaub's nicht. Die Rode läuft hoch zu denen, die alle im Gebet sind, der Petrus soll freikommen. Die lagen immer noch auf den Knien und beten, schick, lass ein Wunder geschehen, Gott, dass der Petrus freikommt. Und Rode kommt und sagt, Leute, der steht unten, glaube ich. Aber ich glaube es vielleicht auch nicht wirklich. Aber da war sowas, das aussah wie Petrus. Der steht unten. Und was sagen die oben, die beten? Da ist eine Debatte, Diskutiererei. Das kann überhaupt nicht sein. Das kann nicht sein, das ist unmöglich. Der ist im Gefängnis, der kann nicht frei sein. Ja, was haben wir denn gebetet? Sie haben gebetet, ohne etwas zu erwarten. Und der meiste Teil, der größte Teil der Gläubigen beten, ohne etwas zu erwarten. Wenn ich nichts erwarte, glaube mir, dann bete ich auch nicht. Aber ich bete viel, weil ich immer erwarte, dass das auch geschieht. Ohne Erwartung zu beten ist Unsinn. Ich sagte es neulich vor 14 Tagen, bevor du so einen Quatsch machst, kau lieber ein Kaugummi und entspann die Muskeln. Aber das bringt überhaupt nichts. Sie beten, Petrus soll freikommen, er kommt frei. Ich glaub's nicht. Und wir wissen, er klopft und klopft und klopft weiter und klopft weiter. Schließlich denkt einer, naja, gucken wir doch nochmal nach. Du musst die Tür öffnen, wenn du von Gott Antwort willst. Als ich ein junger Christ war, jung mich bekehrt habe, da hat mein Pastor gesagt, Herbert, wenn du betest, dann musst du dafür sorgen, dass die Türen geöffnet sind. Das hat mein Pastor gesagt. Weil der war ein junger Pastor, der bekam kein Gehalt von der Gemeinde und er lebte wirklich aus Glauben. Der fuhr manches Mal längere Zeit einfach mit dem leeren Tank und das bisschen, das drin war, blieb drin. Er erlebte Wunder. Fahren über 100 und Kilometer. Manche unter uns auch schon erlebt. Aber wisst ihr, welche das erleben? Die Gott vertrauen und glauben. Ich habe jetzt kein Geld. Aber wisst ihr, was andere? Andere haben den Tank halb voll und sagen, ich kann nicht in Gottesdienst. Ich kann nicht in Gebetsgottesdienst. Benzin ist so teuer. Du kannst kein Wunder erleben, weil du das zeigt, dass du überhaupt nicht glaubst. Du hast überhaupt keinen Glauben. Du vertraust Gott nicht. Verstehst du? Es ist gar kein Glaube. Ist gar, du hast einen Tankglauben, aber nicht einen Gottglauben. Hallo? Und du kannst nicht sagen, ich habe Glauben an Gott und sagst, ich setze mich zu Hause hin. Ich kann nichts tun im Moment. Ich kann auch nicht mit dem, der in Not ist. Ich habe halt nur noch ein Brot. Und jetzt will jemand, der hat Hunger, der hat gar kein Brot. Also wenn ich das halbe Brot mit dem noch teile, dann habe ich ja gar nichts mehr. Nein, das Brot, das teile ich auf keinen Fall, denn ich muss erstmal für mich und meine Familie sorgen. Richtig, du kannst kein Wunder erleben, aber schneid mal dein Brot durch, gib die andere Hälfte dem, der es braucht, und auf einmal wirst du merken, wie dein Brot länger wird. Das kannst du aber nur erleben, wenn du handelst. Gebet und Handeln geht immer Hand in Hand. Sonst kann es nicht passieren. Sonst kann es nicht passieren. Kann es nicht passieren. Du musst es glauben. Weißt du, was das große Problem ist? Unglauben. Und das ist das Problem, das Gott mit seinem Volk hat. Dämonen sind kein Problem. Der Teufel ist kein Problem. Die Mächte der Finsternis, die hat Jesus doch entmachtet, oder? Und jetzt will er, dass durch die Gemeinde sie zu seinem Fußschemel gelegt werden. Wie sieht das denn aus? Da kommt der Teufel und piesackt dich in deinem Leben. Er quält dich in deinem Leben oder er ärgert dich in deinem Leben. Und du sagst, oh Jesus, warum lässt du das zu? Jesus sagt, ich bin der Herr, ich wohne in dir, warum schickst du ihn nicht runter zu meinen Füßen? Ich will, dass du diesen deinen Feind runterschickst. Und du sagst diesem Feind im Namen Jesu, beuge dich und verschwinde aus meinem Leben. Und was geschieht? Er geht zu den Füßen Jesu. Wenn du ihn nicht zu den Füßen Jesu schickst, wird ihn keiner hinschicken. Es ist auch nicht Gottes Aufgabe. Es ist nicht Jesu Aufgabe. Es ist dein Job, das zu tun. Hallo? Es ist unser Job, das zu tun. Gott schickt keine Dämonen fort. Jesus hat sie entmachtet. Und Jesus sagt, nimm dein Recht jetzt in Anspruch. Erlaube nicht, dass sie dein Leben kaputt machen, manipulieren und sonstiges tun. Erlaube es nicht, dass sie deine Ehe kaputt machen. Erlaube es nicht, dass sie in deinen seelischen Stimmungen dich reiten und auf dir rumtanzen, wie sie wollen. Verbiete es in dem Namen Jesu. Schick sie raus aus deinem Leben. Und sie müssen zu den Füßen Jesu. Jesus wartet, dass du den Feind zu seinen Füßen bringst. Und wenn du es nicht tust, wird es keiner tun. Und dann wirst du weiter herrliche Dämonengemeinschaft haben. Entschuldige bitte, ich sag's mal so. In Matthäus 17, da ist dieser besessene Sohn. Dieser besessene Sohn, die Jünger sind da und sie kommen und sagen, oder der Vater des Sohnes sagt, kannst du diesen Dämon, treib diesen Dämon aus, mein Sohn ist arg besessen. Und dann versuchen es die Jünger. Ihr kennt die Geschichte in Matthäus 17. Was passiert? Gar nichts. Der Dämon herrscht und terrorisiert genauso weiter wie vorher. Nichts passiert. Und dann kommt Jesus und Jesus treibt diesen Dämon aus. Und dann hau ich mal Vers 19, was da geschrieben steht, bis 21. Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus. Also als sie mit ihm separat waren. Und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Jesus aber spricht zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin und er wird sich hinwegheben. Und nichts wird euch unmöglich sein. Wenn ihr wegen eures Kleinglaubens. Und dann kommt in den älteren Handschriften dieser Vers dazu, manche Übersetzungen machen nur den Vermerk, dass es ihn gibt, diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Welche Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten? Der Geist des Kleinglaubens in den Gläubigen. Wisst ihr, wir wollen heute nicht warten. Wir wollen nicht die Zeit mit Gott verbringen. Wir wollen, dass es immer jemand für uns macht. Immer soll alles jemand für uns erledigen. Jemand soll für uns fasten. Jemand soll für uns beten. Aber Jesus sagt, wegen eures Kleinglaubens. Aber diesen Kleinglauben aus eurem Leben könnt ihr nur loswerden. Ihr könnt damit einfach nur mal Schluss kommen, wenn ihr fastet und betet. Das heißt, wenn ihr euer Fleisch mal kreuzigt. Und wenn ihr einfach mal Zeit in meiner Gegenwart verbringt. Und in meiner Gegenwart mit dem Wort Gottes wird euer Glaube so stark und so groß werden, dass dieser Unglauben, Kleinglaubengeist vertrieben wird. Hallo. Um Dämonen auszutreiben, brauchst du nicht fasten. Da musst du auch nirgends beten. Die Bibel zeigt nicht, dass wir beten müssen für Dämonenaustreibung. Die Bibel sagt, Dämonen müssen wir befehlen zu gehen, richtig? Die Bibel sagt, treib sie aus. Ekbalo, wirf sie raus. Aber deinen Kleinglauben, um den zu besiegen, da musst du dann gewisse Schritte tun. Ich habe den Newsletter von Joyce Meyer bekommen. Ich glaube, gestern, vorgestern, ich meine, also die Tage irgendwann. Da will ich mal dir etwas lesen. Und ich habe gestern über Gedankenerneuerung auch gesprochen. Und da heißt es hier, oder schreibt sie hier, dass wir so falsche Denkmuster haben. Ein falsches Denkmuster, Gedankenmuster Nummer 1, schreibt sie. Ich habe immer nur Pech. Es ist deshalb besser, wenn ich mir keine Hoffnungen mache. Ich erwarte lieber nichts Gutes, da ich sonst nur enttäuscht werde. George schreibt, solange diese Einstellung ihr Denken bestimmt, werden sie unglücklich sein. Aber damit stehen sie nicht alleine da. Viele Menschen denken so. Wir finden einige Beispiele dafür in der Bibel. Gottes Volk war versklavt in Ägypten. Als Gott Mose dazu berief, sie aus der Gefangenschaft herauszuführen, Gott schickte Plage und Plage, bis der Pharao sie endlich ziehen ließ. Er teilte das Rote Meer, um sie zu retten, versorgte sie übernatürlich und führte sie 40 Jahre lang durch die Wüste, bis sie endlich das gelobte Land erreichen. Aber zwischendurch hatten sie tatsächlich den Nerv zu sagen, dass sie in Ägypten ein besseres Leben gehabt hätten. Die waren Sklaven, die waren Knechte, die mussten in den Lehmgruben treten, da gab es keinen Betonmischer. Da hat man in den Lehmgruben den Boden festgetreten, durchgetreten, durchgeknetet. Ich kenne das von zu Hause, ich komme aus Paraguay. Bei uns gab es damals, als ich Teenager war, da gab es keine Betonmischer bei uns. Zumindest konnte man sich das bei uns sicherlich nicht leisten. Und wenn wir Häuser gebaut haben, dann war das mit Lehmziegeln, Patzen, Lehmziegel. Das heißt, wir sind da und ich sehe, wir sind da. Ich weiß genau, wovon das in Ägypten spricht. Da haben die einen haben Schilf verarbeitet und dann wurde Schilf mit rein, dass das ein bisschen verbindet. Und das wurde, und dann gingen die Männer da und manchmal auch Frauen da drin und haben in diesen Gruben getreten und getreten und getreten. Andere standen am Rand, die hatten diese Formen, Holzkästchen, da wurde dann dieser Lehm reingebracht. Dann wurde er auf die Wiese gekippt, dort in der Sonne trocknete er und die nächsten haben dann gemauert. Ich weiß, wovon ich spreche, nur bei den Ägyptern war es noch anders, die bekamen nicht genug zu essen. Bei uns gab es nicht noch genug zu essen. Dann bekamen sie noch die Peitsche. Das haben wir nicht bekommen. Wir haben ja gearbeitet. Da war ja alles soweit in Ordnung. Aber sie haben Prügel bekommen. Dann wurden ihre Jungs wurden getötet. Wenn sie das Licht der Welt erblickten, mussten sie sofort umgebracht werden. Und da haben die den Nerv zu sagen, in Ägypten war es so schön. Hallo? Versteht ihr, wie blind man manchmal sein kann? Mir geht es so schlecht. Seit ich Christ bin, geht es mir so schlecht. Ich würde mich fragen, warum? Entschuldige bitte, warum? Warum? Warum lässt du dich als Reittier des Teufels oder der Dämonen benutzen? Warum? Warum lässt du den Teufel auf dir sitzen und er sagt, der Kutschier, der lenkt dich durch die Weltgeschichte, wie er es will. Sag ihm halt, stopp, das will ich nicht mehr. Du wirst mich nicht mehr reiten, ich bin nicht dein Esel. Es wird Zeit, dass du aufhörst, der Esel des Teufels zu sein. Hallo, hör auf, der Esel zu sein. Falsches Gedanke. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich empfinde es als sehr frustrierend, so etwas zu lesen. Ich auch. Ich kriege jetzt mal die Krise. Ich kann es kaum fassen, dass sie so zynisch und undankbar waren. Zynisch und undankbar. Aber dann erinnert mich Gott daran, wie schnell ich in genau dasselbe Gedankenmuster verfalle. Und da müssen wir immer wieder wachsam sein. Der Teufel will uns in Gedankenmuster reiten und reinziehen. Dann müssen sie sagen, nein, ich bin eine neue Schöpfung Christus, das kommt nicht mehr in Frage. Gedankenmuster Nummer 2 schreibt sich, ich wollte es einfach mal so vorlesen. Mein Leben kann sich nur verbessern, wenn mir jemand anderes hilft. Warum tut niemand etwas Nettes für mich? Das ist das klassische Selbstmitleid. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass wir alle schon öfter so drauf waren. Wir fühlen uns dann vielleicht für einen kurzen Augenblick etwas besser, aber danach geht es wieder bergab. Zum Schluss sind wir dann auf allen und jeden sauer. Es ist so einfach, den Fehler bei anderen zu suchen. Wenn man diese Einstellung hat, ist es fast unmöglich zu wachsen und sich zu verändern. Jemand anders soll es für mich tun. Drei, deshalb kam ich jetzt da nochmal in Bezug auf Zeit nehmen, in Gottes Gegenwart zu gehen. Falsches Gedankenmuster Nummer drei. Ich sollte nicht auf Gottes Zusagen warten müssen. Ich verdiene es jetzt sofort. Ich verdiene es jetzt sofort. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie viel Zeit Sie mit Warten verbringen? Sie warten jeden Tag auf irgendetwas. Sie stehen im Stau, Sie stehen an der Kasse, Sie warten, bis Ihr Kaffee oder Ihr Essen serviert wird. Sie verbringen mehr Zeit damit zu warten als mit irgendetwas anderem. Genau deshalb werden Sie viel mehr Frieden und Zufriedenheit haben, wenn Sie lernen, mit der richtigen Einstellung auf die Erfüllung der Verheißungen Gottes zu warten. Im Hebräerbrief lesen wir in Kapitel 6, 12, dass wir Gottes Verheißungen durch Glauben und Geduld erlangen. Sie werden unglücklich und frustriert sein, wenn Sie eine Haltung der Ungeduld und Unzufriedenheit beibehalten. Nur weil Sie denken, etwas Besseres verdient zu haben oder Sie eine Abkürzung zu der Erfüllung der Verheißungen Gottes nehmen möchten. Legen Sie diese falsche Haltung ab. Um gesunde Gedanken und ein gesundes Herz zu bekommen. Dies sind nur einige der Gedankenmuster, die Sie ablegen müssen, um das Leben zu leben, das Leben zu leben, das Gott für Sie bestimmt hat. Um dieses Leben zu leben. Und das ist der, was sagte Jesus sagte zu seinen Jüngern, und er verbrachte Zeit mit Gott. Er verbrachte immer wieder Zeit mit Gott. Das heißt, die Jünger schliefen und er verbrachte Zeit mit Gott. Sie schliefen. Er hat nicht durch Fasten und Beten Autorität bekommen, aber er lernte seinen Vater kennen. Wir jetzt als Mensch, er kannte ihn ja, er sprach mit ihm, ich sagte es vor 14 Tagen, auf gleicher Ebene im Gebet. Nicht als ein Untergebener, nicht als ein Bettler. So. Und Jesus sagt, dein Unglauben, diesen Geist, der dich immer wieder auch in Unglauben halten will, deine geistliche Einstellung, deine seelische Einstellung, das kannst du nur vertreiben, indem du dich Gott nahst, indem du dir Zeit nimmst zum Beten und auch mal zum Fasten. Und du brauchst Gottes Wort dabei. Diese Art fährt nicht aus. Er sprach nicht von dem Dämon, er sprach von dem Kleinglauben, wie der ausfährt. So fährt er aus. In Römer 14, 23 heißt es, alles aber, was nicht aus Glauben ist, das ist Sünde. Das ist Zielverfehlung. Ihr habt ja in dem Buch gelesen, ich fand die Geschichte sehr, sehr toll, sehr stark. Als im mittleren Westen der USA gebetet wurde für Regen, es war eine Dürre, es schien so, als wird es keine Ernte geben, alles geht den Bach runter, alles vertrocknet. Und dann haben sich die Bauern der ganzen Gegend getroffen und haben gesagt, wir müssen beten, dass es regnet. Und als sie früh morgens zu dem Haus kommen, um zu beten, da kommt ein kleines 5-jähriges Mädchen. Und sie hat ihren Regenschirm damit, mit dabei. Und sie sagen, was machst du mit dem Schirm? Ja, sagt sie, wir beten doch für Regen. Verstehst du? Sie wäre nach Hause gegangen. Sie haben alle Buße getan. Wir müssen Buße darüber tun, dass wir Gott so missachten, ihm nicht vertrauen, ihn in Frage stellen. Ich frage mich, wenn du nicht glaubst, dass es passiert, warum betest du? Deshalb musst du eine Grundlage in Gottes Wort haben, wo du weißt, das ist mein Teil, das gehört mir, das ist, was hat Jesus für mich erworben. Und dann machen wir uns eins mit Gott und gehen in diese Situation hinein. Alles, was ohne Glauben geschieht, ist Sünde. In seinem Buch, bis sich die Türen öffnen, Seite 131, 132 im Wechsel gerade, bringt Daniel Kolender ein Zitat von Reinhard Bonnke. Evangelist Reinhard Bonnke stellte einmal folgende Frage. Wenn jeder Christ sich in einem Gebetskämmerlein einschließen und 24 Stunden am Tag, an 7 Tagen in der Woche, an 365 Tagen im Jahr für die Errettung dieser Welt beten würde, was würde geschehen? Die Antwort ist nichts. Es würde erst etwas geschehen, wenn jemand in dem Gebetstreffen aufwacht und an die Hecken und Zäune hinausgeht, um einem Sünder zu erzählen, dass Jesus rettet. Dein Gebet, allein dein Gebet im Kämmerlein, wird keine Welt erretten. Aber Gebet und Gehen, es gehört beides zusammen, dass wir beten und gehen. Nur zu gehen und sagen, wir kriegen das schon hin, ohne zu beten, ist genauso. Das ist Sklaverei, sagte man. Das ist Sklaverei. Gebet, arbeiten ohne zu beten, ist Sklaverei. Gebet ohne Arbeit ist Bettelei. Bitte, bitte, Herr, bring doch die Menschen, rühre sie doch an. Und Jesus hat gesagt, geht ihr an die Hecken und Zäune, geht ihr und sprecht mit den Verlorenen, geh du an der Uni und sprich mit den Studenten, mit deinem Prof, sprich du mit ihnen, geh du und sprich mit deinem Chef, geh du und sprich mit deinen Arbeitskollegen und Kolleginnen, geh du und sprich du mit ihnen. Die Frage ist, was sprechen wir dort? Was sprechen wir auf den Arbeitsstellen? Sprechen wir die Sprache, wie sie sprechen, die ja oft vulgär ist, wo man immer über jedes schmutzige Witze macht? Oder bringen wir etwas anderes hinein? Bringen wir Wahrheit, bringen wir Licht hinein? Jeder Dienst, der nicht aus der innigen Gemeinschaft mit Gott geboren ist, ist nichts anderes als Schwindel. Nichts anderes als Schwindel. Also nur beten oder nur evangelisieren, beide Ansichten sind falsch. Vielmehr muss in jedem Fürbitter ein Seelengewinner und in jedem Seelengewinner ein Fürbitter sein. Stehen. Beides muss gehen. Beides. Seite 133 in eurem Buch. Fruchtloses Gebet, nenne ich das, fruchtloses Gebet. Herr, du liebst die Welt. Und der Herr fragt, wann liebst du sie? Wann fängst du sie an? Ja, ich liebe die Welt. Der Herr sagt, ich sehe nichts davon, denn du gehst nicht zu ihr hin. Oh Herr, ich liebe die Verlorenen. Der Herr sagt, ich sehe nichts davon, denn deine Arbeitskollegen wissen nicht mal, dass du Christ bist. Wir lieben nicht die Welt. Das sind Floskeln. Wenn wir die Welt lieben, wenn wir unsere Arbeitskollegen lieben würden, dann würden wir ihnen von Christus sagen. Wenn wir unsere Nachbarn lieben würden, dann würden wir ihnen von Christus sagen. Dann würden wir sie versuchen, mit dem Evangelium zu erreichen. Liebe hat immer Taten. Ja? Wenn ich sage, Marita, ich liebe dich über alles in der Welt, du bist die kostbarste und wertvollste Blume, die mir je unter die Nase gekommen ist. Und Herr, Marita, für dich tue ich alles. Aber ich würde den ganzen Tag im Bett liegen. Dann bin ich dem Beweis wirklich schuldig. Wie schrieb der junge Mann an seine Freundin? Schatz, ich liebe dich so sehr. Und für dich, er schickte eine SMS, für dich schwimme ich durchs Meer. Aber tut mir leid, heute Abend kann ich dich nicht abholen, weil es so stark regnet. Es regnet so stark. Das sind so, wo ist der Beweis der Liebe? Also wenn sie gescheit gewesen wäre, würde sie sagen, Junge, ey, ich schieße dich zum Mond. Denn wenn du jetzt schon so faul bist, was meinst du, was das für ein fauler Knochen ist, wenn er verheiratet ist? Den wird sie wahrscheinlich zur Arbeit tragen müssen, der wird immer rumzimpeln und rumjammern und rumheulen. Entschuldige Frau, such dir einen anderen Mann. Wenn du verheiratet bist, kannst du es nicht mehr. Deshalb überlege, wenn du heiratest, wen du heiratest. Nur mal nebenbei. Ich weiß, ich höre die Stimmen, die sagen jetzt, ich bin sowieso wie Paulus. Okay. Ganz allein, ne, wie Paulus. Okay. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir beten, wir müssen mit Gott übereinstimmen. Was mir nicht gefällt, und das ist in den meisten Gebetsbüchern, die wir lesen, ist immer so, bekniee Gott, bis er macht. Das ist nicht der Gott der Bibel, den ich kenne. sondern das ist das typische Beispiel des ungerechten Richters, ihn zu beknien. Jesus sagte von dem ungerechten Richter, nicht aber Gott. Er wird seinen Auserwählten helfen und sie retten ohne Verzug. Und dann stellt er gleich eine Frage. Wird aber des Menschen Sohn Glauben finden, wenn er auf die Erde kommt? Wird das jemand glauben, dass mein Gott mir helfen wird in meiner Situation? Jesus sagt, das Problem ist, man wird es mir nicht glauben. Man wird mir nicht glauben, dass ich mich eins mache mit deiner Situation, um dich herauszuholen. Wir müssen übereinstimmen. Zum einen, lass mich mal so, wir müssen in unserem Gebet mit übereinstimmen. Wir haben vor 14 Tagen darüber gesprochen, als ich sagte, der Tag, an dem Jesus aufhörte zu beten. Der Tag, an dem Jesus aufhörte zu beten, wir haben festgestellt, dass Jesus kein einziges Gebet mehr spricht. Sein letztes Gebet war am Kreuz auf Golgatha. Für die Menschen war sein letztes Gebet, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und das allerletzte, was er sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, und er verschied. Das waren die letzten Gebete, die Jesus sprach. Danach hat Jesus nie wieder gebetet. Er braucht es auch nicht mehr. Warum? Weil er am Kreuz hing und er rief, es ist vollbracht. Und jetzt sagt die Bibel, dass wir, die wir zu Christus gehören, in Christus zur Fülle gebracht worden sind. Richtig? Alles ist euer, weil ihr gehört Christus. Kennt ihr solche Bibelstellen? Alles gehört euch, weil ihr Christus gehört. Hallo? Alle Theaterzuschauer, ich muss sagen, ihr habt den Eintritt nicht bezahlt. Von daher dürft ihr nicht zurücklehnen. Also, meine lieben Leute, alles ist euer, weil ihr zu Christus gehört. Ist das richtig? Wenn mir also alles gehört, was muss ich mir denn davon noch erwerben? Wenn dir dein Auto gehört und du hast dein Auto bezahlt, wie viel musst du noch zahlen, damit du das Auto fahren darfst? Ja gut, Versicherung, Steuer und so weiter, das hast du auch alles bezahlt. Der Tank ist auch voll. Luft ist sogar an den Reifen, kostet heute auch sogar schon etwas. An manchen Tankstellen, die würde ich allerdings meiden. So, also, alles ist euer, weil ihr gehört Christus. Und das ist, was die Bibel sagt. Jesus sagt, bisher habe ich gebetet. Mit dem Vater gesprochen, sagt er. Das vor 2 Wochen. Ich bringe das nochmal in Erinnerung. Ihr könnt es runterladen im Internet. Kommt jetzt morgen oder heute Nacht drauf. So, also du kannst das schon anschauen. Er sagt, habe ich gebetet. Und jetzt sagt er, als er zu seinen Jüngern sagt, ich werde jetzt, die Stunde kommt, sagt er, und dann sagt er kurz darauf, jetzt ist die Stunde, Vater, dass dein Sohn verherrlicht wird und dass ich zurückgehe und so weiter. Und er sagt, ich sage nicht, dass ich den Vater beten werde. Also, das verschärft es eigentlich. Ich sage euch, nicht mehr werde ich den Vater für euch bitten. Sondern der Vater selbst hat euch lieb und ihr selbst werdet mit dem Vater sprechen und mit ihm die Dinge angehen. Ich werde nicht mehr beten. Ich habe euch gezeigt, dass es überall, dass Jesus keine Fürbitte tut, gar nichts. Sondern der letzte Vers in Hebräer, den wir vor 14 Tagen hatten, war ja, dass Jesus sagt, ich bin zu Rechten des Vaters und ich bin da für ihren Eingang. Das erinnerte mich so, ich habe mir die Nacht mal Predigt nochmal angehört. Ah, ich fand die so toll. Ich war ganz begeistert davon. Also wirklich, also heute Nacht, ich habe sie mir nochmal angehört und habe gesagt, wow, die war wirklich gut. Die hat mir gut getan. Ja, ich höre ja meine Predigten kaum dann nochmal ein zweites Mal, weil einmal habe ich sie vorbearbeitet, dann habe ich sie gepredigt, aber da habe ich, das war eine gute Entscheidung. Als ich aus Michelstadt, aus dem Gottesdienst kam, bin ich ins Büro, habe den Computer angemacht, habe die Predigt angemacht und habe sie mir nochmal angehört. Habe ich gesagt, wie stark. Wie stark. Weißt du, er sitzt zu Rechten des Vaters als Eingang für uns. Und unsere Übersetzung sei mal, um für uns einzutreten. Nein, warum sitzt er beim Vater zu Rechten des Vaters als Eingang für uns? Warum? Weil er die Tür zum Vater ist. Er ist unsere Tür. Er geht da nicht, du kommst nicht da im Himmel an, Jesus sitzt zu Rechten des Vaters. Bitte, bitte, liebster Jesulein, oh Herz Jesulein, bitte, bitte, ich flehe dich an. Oh, bitte, sprich mit Gott, dass ich rein kann. Jesus sagt, du hast mich doch aufgenommen. Du bist aufgrund des Glaubens getauft worden und hast jetzt Christus angezogen. Wenn du natürlich nicht aufgrund des Glaubens getauft bist durch Untertauchen, dann bist du ein nackiger Christ. Hallo? Du bist nackig, wenn du nicht aufgrund des Glaubens durch Untertauchen getauft bist. Dann bist du höchstens ein bespritztes Baby mal gewesen. Aber du hast Christus nicht angezogen. Du bist nackig. Guck heute Abend mal in den Spiegel. Du wirst sehen, nackig. Nackig. Absolut nackig. Ich habe schon gedacht, ich mache einen Flyer über Taufdingen. Einen Ungläubigen, wie der aussieht, dann ein Gläubiger, der sich nicht taufen lassen will, der steht immer so in der Weltgeschichte rum, wie mit dem Feigenblatt. Warum? Weil er nackig ist. Aber der dann aufgrund seines Glaubens getauft ist, der kann aufatmen, kann die Brust raustun und sagt, ich bin eingekleidet in Christus. Ich habe Christus angezogen. Halleluja. Ich habe Christus angezogen. So. Der Vater, also uns gehört alles. Wenn wir also jetzt zum Vater kommen, was hat der Vater gesagt? Ich bin euer Versorger, richtig? Was machen wir also? Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, richtig? Aber was machen wir? Jesus sagt, jetzt geh und sprich mit deinem Vater. Ich mache das nicht mehr. Ich habe die Basis geschaffen für euch. Du kannst jetzt durch mich in den Himmel ein- und ausgehen und Weide finden oder auch durstig und hungrig bleiben. Das ist deine Entscheidung, unsere Entscheidung. Aber du kannst zum Vater gehen. Und ich sagte euch im Neuen Testament, du siehst, dass Paulus immer zum Vater betet. Ich spreche auch mit Jesus. Ich spreche auch mit dem Heiligen Geist. Aber vor allem spreche ich mit dem Vater. Weil Jesus, das war ja das Werk Jesu, der Auftrag Jesu, uns wieder mit dem Vater zu versöhnen, uns wieder mit ihm zusammenzubringen. Versteht ihr? Das war sein Job, seine Aufgabe. So, ich komme also... Ich habe eine Not in Versorgung, einen Mangel. Dann sage ich, Vater, ich komme zu dir und ich danke dir, dass du meinen Mangel ausfüllst. Oh, der Vater sagt, gut, dass du dir dein erworbenes Recht abholst. Aber die meinen, oh Herr, ich kann es nicht verstehen. Du bist doch unser Versorger. Warum geht es mir schlecht? Warum ist dies? Warum geht es? Weil da ein Teufel ist. Weil da Dämonen sind. Weil da unser Fleisch ist, weil viele Feinde da sind und die sagen, es gibt keinen Gott, der Versorgung für dich geschaffen hat. Es gibt so viele Lügner, die sagen, Gott versorgt nicht. Es gibt so viele lügnerische Christenerzählungen. Ich habe Gott vertraut und wir sind verhungert. Ja, wenigstens konnte er das ja noch aufschreiben. Ich bin verhungert. Noch nie sah ich einen Gerechten um Brot betteln. Noch nie. Noch nie. Noch nie. Und glaube mir, ich denke an diesen Christen, der verfolgt wurde und der eingesperrt wurde im Gefängnis. Und die haben gesagt, wir werden ihn kleinkriegen. Wir werden ihn dazu bringen, dass er seinem Jesus widerruft. Wasser kriegt er, aber Brot kriegt er gar nichts. Und weißt du, er hat gesagt, ich vertraue Gott und ich bleibe bei Gott und ich preise dich, Herr. Und weißt du was, er sitzt da in seiner Zelle. Der Wächter sitzt im Flur. Seine Frau hat ihm so eine Knifte mitgegeben. Kennt ihr eine Knifte? Das ist so ein belegtes Brot. Bei uns in Nordrhein-Westfalen, Wuppertal hieß es eine Knifte. Eine Knifte, ein Stuhl. Wie? Stollen. Stollen, das denke ich wieder an Christstollen. Eine Stulle. Eine Stulle. Ja, wie sagte bei uns immer einer, Schmulzbrot. Okay, Stulle. Also du hast so eine Stulle. So eine Knifte hatte der von seiner Frau mit. Und er sitzt da auf seinem Stuhl, als wäre er langweilig. Und er packt seine Knifte aus, seine Stulle, die kein Schmulzbrot wahrscheinlich war. Und auf einmal kommt eine Maus an. Und die guckt ihn an. Und er bricht ein Stück Brot ab und wirft es ihr hin. Sie, weg ist sie. Was macht sie? Unter die Tür zu dem gefangenen Christen. Ging durch diesen Türschlitz durch, legte das Brot dort ab, rannte wieder zurück und stand wieder bei dem Wärter. Piep, piep, piep. Und er, oh, die hat bestimmt Junge oder so, keine Ahnung, er wirft ihr wieder was hin. Und sie nimmt diesen Brocken und wieder weg, bringt es wieder zu dem Christen. Und so kommt sie, also ich schätze mal, die Hälfte von seinem Brot ging an die Maus, dachte er. Gott ist der Versorger. Er hat es gesagt. Er hat es gesagt. Und weißt du, du sagst nicht, oh Herr, ich will jetzt Brot haben wie diese Gefangene mit der Maus. Schick mir eine Maus. Und Gott sagt, ich will keine Maus. Ich will einen Rabe an dein Fenster, an dein Gitterfenster schicken. Der soll dein ganzes Brot durchdenken. Ich bin ja nur zufrieden, wie bei dem Gefangenen, mit einem kleinen Stückchen Actionbrot. Bitte eine Maus, nicht zu groß, dass sie auch durchpasst. Gott sagt, hey, ich habe ein ganzes Brot für dich. Da ist draußen eine Krähe, die wartet drauf, es reinzuwerfen durch die Gitter. Versteht? Wir bestimmen immer, statt zu Gott zu gehen und sagen, Gott, das ist jetzt meine Not, das ist mein Problem, hilf mir bitte. Wir müssen mit Gott übereinstimmen. Die Bibel sagt, ich lese euch das mal, das bezieht sich ja auf uns Menschen, Matthäus 18, 19 und 20. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinstimmen, egal irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Nicht von Jesus, nicht vom Heiligen Geist, sondern von meinem Vater, der im Himmel ist. Wird sie ihnen werden. Aber wird das Menschen so einen Glauben finden? Herbert, du hast ja gut reden. Weißt du, warum ich gut reden habe? Weil ich meinen Herrn kenne. Weil ich weiß, alles, was ihm gehört, gehört auch mir. Ich weiß, wisst ihr, was geschrieben steht? Wir sind Erben Gottes und Miterben Christi. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Wir haben genauso ein großes Erbteil, wie Jesus hat. Jetzt, in dieser Zeit. Herr, wir haben Häuser, Äcker, Kinder, alles verlassen, um das Evangelium zu verkündigen. Was wird uns dafür? Jesus sagt, ich sage euch, niemand verlässt etwas. Niemand gibt in seinem Leben etwas auf. Niemand, wie Waldemar Sadas von Knollisch sprach, kein Weizenkorn fällt in die Erde und stirbt. Dass es nicht hundertfältig wiederempfängt. Und dann sagt Jesus, jetzt in dieser Zeit, Häuser, Äcker und Versorgung und Kleider, alles, was du brauchst, du gibst auf für das Reich Gottes. Der Herr sagt, gib nur weiter, ich schaufel dir Neues rein. Das ist es, was Gott sagt. Ich schaufel es dir rein. Aber wird der Sohn des Menschen diesen Glauben finden, dass es noch Leute gibt, die sowas glauben? Das ist die Frage. Das ist die große Frage. Ich glaube ihm. Ich habe mich entschieden, ihm zu glauben. Und ich bin nicht enttäuscht worden. Mein Gott ist vertrauenswürdig. Er ist vertrauenswürdig. Und er sagt hier, wird ihn werden. Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, übereinstimmen eigentlich in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Das Grundwort heißt übereinstimmen. Deshalb sage ich ja immer wieder, auch wenn Menschen hierher kommen und sie sagen, Herbert, bet mal für mich. In der und der Sache. Der sage ich, glaubst du, dass Gott das für dich vorgesehen hat, dass dir das zusteht, dass das Gottes Wille ist? Und wenn Leute sagen, gut, das weiß ich nicht, Herbert. Ja, sage ich, was soll ich denn da beten? Wenn du nicht weißt, ob das, was du gebeten haben willst, Gottes Wille ist, dann kann ich eigentlich für dich nicht beten. Aber ich erkläre dann denjenigen, ich hole meine Bibel oder ich zitiere Verse auswendig und sage, das steht geschrieben. Es steht dir zu. Das ist dir von Gott bereits geschenkt worden. Hallo? Und dann sagen Personen, ja, also wenn Gott das für mich vorgesehen hat, ja, dann bete ich, lass uns beten. Was ist? Wir können übereinstimmen. Wenn die Person sagt, Herr, ja, Herbert, ich weiß nicht, ja, mein Opa hatte da eine andere Ansicht. Und in der Gemeinde, wo ich herkomme, denken die auch ein bisschen anders. Ja, ich sage, willst du jetzt denken, was die Bibel sagt? Dann können wir übereinstimmen oder willst du weiter deine Fragezeichen haben? Ja, ich weiß nicht so recht, kannst du trotzdem? Dann sage ich, ja, ich kann für dich beten, aber nicht für die Sache. Vater, ich bete, dass er Erkenntnis der Wahrheit bekommt. Dass er endlich die Wahrheit kapiert. Gib ihm Erkenntnis der Wahrheit. Ich brauche da nicht beten für die Person. Die Person würde den Lastwagen mit Brot nicht erkennen aufgrund ihres Unglaubens. Die würde denken, das Bäckerauto ist die Müllabfuhr. Die würde das gar nicht merken. Jemand, der nicht glaubt, sieht nicht das Gute kommen. Jeremia 17, wer im Fleisch lebt, im Natürlichen lebt, sieht das Gute nicht ankommen. Obwohl es da ist. Sieht es nicht ankommen. Ja. Ihr seid ja in dieses Theater gekommen. Jetzt habt ihr die Vorführung. Ich wünsche, dass du Gott glaubst, dass du ihm vertraust. Und dann wirst du endlich dein Jammertal verlassen. Wenn du anfängst, Gott zu glauben. Gott zu glauben heißt, ich überstimme mit ihm überein. Der Herr sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Dann glaube ich, dass er mein Doktor ist. Wann brauchen wir einen Arzt? Wenn wir krank sind. Was sagt Jesus? Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Und dann kommen wir und sagen, Herr, du hast für mich auf Golgatha Heilung erworben. Und ich bete, Herr, für meine Wiederherstellung. Und manchmal geschieht eine Heilung sofort, manches Mal entwickelt sich ein guter Heilungsprozess, wo eigentlich vielleicht von Ärzten auch keine Chance war. Wie auch immer es ist, eins weiß ich, der Herr ist mein Arzt und er stellt mich wieder her. Er stellt mich wieder her. Und wie erlange ich das, wenn ich nicht dieses spontane Bang so erlebe? Durch Glauben und Ausharren, durch Geduld. Ich bleibe einfach bei ihm, bis es geschieht. Und in der ganzen Zeit bin ich glücklich mit ihm, freue mich über ihn, bin dankbar, dass er dieses für mich erworben hat und dass ich diesen wunderbaren Schutz eines übernatürlichen, himmlischen Arztes genießen kann. Du, Herr, bist mein Arzt. Wenn jemand kommt und sagt, bete, dass ich gesund wäre, dann sage ich, glaubst du, dass der Herr das will? Und ich wiederhole mich da. Jemand sagt dir, ja, ich glaube, Gott hat mir es auferlegt. Wie kann ich für dich beten? Wie kann ich beten für dich, wenn du meinst, Gott hat es dir geschickt? Soll ich mit Gott jetzt in den Krieg ziehen? Soll ich ihn von seinem Thron runterschubsen und sagen, wie kannst du das machen, Gott? Nein, die Bibel sagt, alle gute Gabe kommt von Gott. Nichts Schlechtes, nichts Übles. Und im Himmel gibt es keine Krankheit. Und unser Wandel ist im Himmel. Die Bibel sagt, wir sind mit Christus in die himmlischen Erker versetzt. Und wir gehen ein und wir gehen aus. Wir leben in dieser Welt, aber wir leben auch in den himmlischen Erker. So, ich stimme mit Gott überein. Wo zwei übereinstimmen, nicht wo zwei beten. Deshalb ist das oft schwierig, wenn man sich auch bunt gemischt mit Christen trifft. Eigentlich kannst du nur Allerweltsgebete, Sonnenschein und Blumen und Blätterblühen vielleicht beten. Oder die Punkte beten, wo man Übereinstimmung hat. Wenn wir vielleicht alle beten, suche der Stadt Bestes, das glauben wir von der Bibel alle, Gott will das Beste der Stadt. Da können wir dann zum Beispiel übereinstimmen. Aber wenn es darum geht, dass wir sagen, lasst uns doch für die Kranken beten, dass sie gesund werden, ja, das wissen wir nicht. Wenn Gott, da kannst du schon wieder nicht übereinstimmen. Du kannst nicht alles mit allen beten. Du kannst eigentlich, wenn du wirklich im Geist reingehen willst und ins Wort gehen willst, kannst du eigentlich kaum mit jemand anders beten. Du kannst eigentlich nur das aller Welt beten. Danke für dein Blut. Alle glauben, das Blut Jesu reinigt mich von aller Sünde. Da stimmen wir überein und dann glauben wir, das beten wir. Wenn du also Sünde getan hast und du weißt nicht, ob wird dir jetzt vergeben oder nicht, dann musst du die Schrift kennen. Das heißt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann kannst du zum Vater kommen und du kannst sagen, durch Jesus bin ich hier. Vater, ich habe gesündigt, vielleicht gegen den Himmel und vor dir. Aber es steht geschrieben, Vater, wenn ich gesündigt habe, du wirst mir vergeben und mich reinigen. Der Vater sagt, das stimmt, sei gereinigt, geh nach Hause. Hey, Übereinstimmung. Wenn wir mit Gott nicht übereinstimmen, werden wir nichts empfangen. Absolut nichts. Der Zweifler empfängt nichts. Nichts. Absolut nichts. Und du musst wissen, wir betteln Gott nicht an. Lieber Jesus, ich komme noch mal. Noch tiefer. Der Herr sagt, was bist du denn? Hätte bald gesagt, bist du unter die Wildschweine im Wald gegangen? Was krabbelst du da unten rum? Was machst du da unten? Du bist doch mit mir, zu mir in die himmlischen Erker versetzt. Was ist dein Problem? Lass uns drüber reden. Wir sind so falsch gepolt. Der Großteil der Christen ist falsch gepolt. Man hat uns beigebracht, bitte Gott, so wie der ungerechte Richter. Man sollte mal seine Bibel lesen und nicht nur Auslegungen. Und man sollte auch nicht immer die Auslegungen der Bibel oder die Fußnoten lesen. Kannst zum großen Teil gar nicht lesen. Wenn du die Scofield-Auslegung anschaust, die Anmerkung, Alles, was historisch ist und so weiter, das ist okay. Aber den Rest, was Kofeld an Anmerkung hat, fast alles kannst du vergessen. Brauchst du überhaupt nicht lesen, das ist verkehrt. Das ist sein frommes Gesülze, sage ich mal. Mehr ist es nicht. Und manche Leute denken, ach, weil das in der Bibel als Anmerkung steht, muss das ja jetzt zur Bibel gehören. Nein, steht doch eine Auslegung, eine Anmerkung. Hat Schofield dran geschrieben oder andere? Und dann muss man sich das anschauen und sagen, nö, stimmt seine Auslegung mit den anderen Bibelteilen überein? Stimmt das mit dem Kontext der Bibel überein? Stimmt nicht überein, Schofield? Kann ich dich nicht annehmen jetzt. Und es sind nun mal so viele Fehler drin. Falsche Auslegung. Wir müssen das Wort nehmen. Wenn du das Wort nimmst, dann wirst du unfehlbar sein in deinen Denkweisen, in deiner Ausrichtung. Und immer wieder fragen, wie wird Gemeinde gebaut, wie wird das gebaut? Müssen wir die Bibel lesen. In der Bibel steht geschrieben, wie man Gemeinde baut. Wir müssen das lesen, in der Bibel. Und dann mit Gott übereinstimmen, so machen, wie er es sagt. Fertig. Glaub mir, das wird nicht jedem gefallen. Das wird auch nicht jedem passen. Aber das macht ja nichts. Ich baue ja nicht Menschenreich, sondern Gottesreich. Verstehe, ich baue nicht Menschengemeinde, ich baue Gottesgemeinde. Das ist mein Job. Ich baue seine Gemeinde, nicht meine. Wenn ich meine, ja, würde ich vielleicht manches, damit ich Ruhe und Frieden und mehr, weniger Stress im Leben hätte, würde ich manches vielleicht sagen, ach, das machen wir mal lieber so. Und ja, aber dann hast du Ruhe. Nein, nein, aber dann wäre es meine Gemeinde, aber nicht mehr seine. Er hat einen Plan gegeben, wie seine Gemeinde aussehen soll. Und nach diesem Plan müssen wir gehen. Und da gibt es kein zweites oder Umbauten. Nein, nein, er hat es vorgegeben. Er hat auch vorgegeben, wer zur Gemeinde kommt. Zur Gemeinde hinzugetan wird man immer erst durch die Taufe. Wer nicht getauft ist aufgrund seines Glaubens, gehört nach der Bibel nicht zur Gemeinde. Das müssen wir ganz klar und nüchtern sehen. Wir können uns das schönreden, so sehr wie wir wollen. Es ist trotzdem die Wahrheit. Wir müssen mit Gott übereinstimmen. Und du musst gucken, was sagt Gott zu diesem Punkt. Ich kann dir sagen, das hat nichts mit Überheblichkeit oder sonst was zu tun. Aber wenn eine Situation rankommt, es gibt in den wenigsten Fällen Bereiche, wo ich nachschauen muss in der Bibel. Ob das ist. Ich habe so viel auswendig gelernt und so viel inwendig auch dadurch gelernt. Wenn eine Situation rankommt, ich weiß, das sagt die Schrift. Wenn mir jemand was sagt, weiß ich, das steht geschrieben. Jemand kommt mit dieser Sache, ich weiß, das steht so geschrieben. Warum? Weil ich sie gelesen habe, auswendig gelernt, gelesen, auswendig gelernt, inwendig gelernt, gelesen, getan, ausprobiert, immer wieder getan. Und das mache ich heute noch, obwohl ich kein junger Knabe mehr bin. Mache das heute noch, weil ich will immer weiser werden und immer klüger werden in Gottes Wort. Ich will nicht als ein IA in den Himmel kommen, als dummer Esel. Nein, nein. Der Herr will, dass ich voll Klugheit und Weisheit ankomme. Und er hat alles gegeben, damit das passieren kann. Hallo? Alles gegeben. Stimme überein mit Gott. Schau die Situation deines Lebens an. Was sagt Gott dazu? Und dann gehst du da rein. Herr, ich preise dich. Und ich danke dir. Ja, da ist diese Krankheit. Wir haben es gehört vor ein paar Wochen. Der Krebs ist weg. Wir haben es gehört, da drüben sitzt dieser Kieferknacken. Es ist weg. Versteh, was Gott tut. Jemand anders, der hier im Lobpreis stand, vor zwei Wochen war es, ne? als der Waldemar da war, stand hier im Lobpreis, konnte sich kaum auf den Knien halten. Er sagt, so weh tat, als schmerzte alles so. Und eigentlich beim Lobpreis, aber ich wollte stehen und Gott preisen und ich habe ihn gepriesen. Ich habe gesagt, ich preise dich, Gott, denn du bist der Herr darüber, auch über meine Knie. Aber immer war in mir, setz dich eigentlich lieber, du bist zu schwach. Aber nein, ich wollte Gott preisen. Und er sagt, auf einmal verschwand, es war weg. Herbert, guck, wie meine Knie sind. Hallo? Verstehst du? Du musst da mal durchgehen, du musst da mal rangehen. Es steht nirgends geschrieben in der Bibel, selig sind die Weicheier. Was sagt die Bibel? An denen, die zurückweichen. Sagt Gott, hat meine Seele, seine Seele, Gott hat eine Seele, hat meine Seele keinen Wohlgefallen. Was sagt Gott? Meine Seele, was ist das? Das verursacht mir nicht gute Gefühle. wenn jemand zurückweicht. Gefühl ist zur Seele. Wille, so gerne ich will, aber ich kann da nichts tun, weil jemand mir nicht glaubt. Jemand holt sich nicht ab, was ihm gehört. Alles ist euer, weil ihr gehört Christus, aber man holt es sich nicht ab. Was soll ich denken über die Person? Ich denke, dass ich sie lieb habe. Seele. Hat meine Seele keinen Grund? Mein Denken. Ich meine, wie kannst du nur so denken? Ich habe es ihr doch aufgeschrieben. Ich habe es aufschreiben lassen. Alles ist euer, weil ihr Christus, zu Christus gehört. Ich, Gott sagt, ich kapiere nicht, warum man mir das nicht glaubt. Man glaubt der Bild-Zeitung, man glaubt dem Darmstädter Echo, man glaubt sonst jemand, man glaubt, alles glaubt man. Aber warum glaubt man mir nicht, was ich aufgeschrieben habe? Das ist die Wahrheit, denn die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Warum glaubt man mir? Gott sagt, ich krieg's nicht im Kopf, es tut seiner Seele nicht gut. Er sagt, meine Seele hat kein Wohlgefallen, wenn sich jemand so verhält. Ich, wenn ich Gott wäre, würde ich sagen, du machst mich krank mit deinem Denken, mit deinen Handlungen. Meine Seele hat kein Wohlgefallen an denen, die zurückweichen. Kein Wohlgefallen. Da fühle ich mich nicht wohl, sagt Gott. Das ist etwas, wo ich nicht heimisch bin. Ich bin gern da, wo man mir vertraut. Gott sagt, ich habe nie gelogen, ich habe nie gestohlen, ich habe nie jemanden im Trocknen sitzen lassen. Ich habe immer geholfen. Ich verstehe nicht, warum glauben die Christen des 21. Jahrhunderts mir nicht, dass ich die Wahrheit bin und dass ich nie lüge, dass ich sie versorge, dass ich ihr Arzt bin und dass ich mich um sie kümmere. Warum glauben sie mir das denn nicht? Und Gott sagt, werde ich welche finden, die Glauben haben, wenn ich wiederkomme, sagt Jesus, wenn ich wiederkomme. Gibt es welche? Die Frage, die Gott heute Abend stellt, gibt es solche hier, die sagen, Gott, ich entscheide mich, dir zu glauben, egal was du sagst. Ich sage, weißt du, zu einem unserer Pastoren, der ist schon beim Herrn damals, als ich junger Christ war, da kommt ein junger Mann und sagt, hey, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass der Fisch den Jona verschluckt hat. Sagt er, glauben Sie mir, junger Mann, wenn in meiner Bibel steht, Jona hat den Fisch verschluckt, dann glaube ich das auch, weil Gott nie lügt. Gott lügt nicht. Ihr wisst doch, der Theologe, da ist ein Hippie, frisch bekehrt, sitzt in seinem Park. Halleluja, Gott ist gut. Bum, bum, da, da, da. Und er spielt seine Gitarre und singt. Da kommt ein Theologe vorbei und sagt, was sind Sie denn so glücklich, junger Mann? Ich habe gerade in der Bibel gelesen, wie groß Gott ist. Sagt er, wissen Sie, das ganze ägyptische Heer ist im Meer ertrunken. Und er jubelt. Der Theologe geht weiter. Und also, er sagt noch zu ihm, junger Mann, wissen Sie was? Das Wasser war nur knietief. Das war nur knietief. Und der Theologe geht weiter, denkt, diesen frommen Fundamentalisten, den haben wir es mal gegeben, ne? Und dann fängt dieser junge Mann zu jubeln an und zu jauchzen. Der Theologe kommt zurück, was ist denn los mit ihm? Das Wunder ist größer, als ich dachte. Die sind alle im knietiefen Wasser ertrunken. Alle ertrunken. Verstehen wir? Das ist, Gott ist groß. Hallo. Wie sagte der eine das zu mir? Hey Erik, Sie glauben das noch nicht wirklich, als ich noch selbstständig war. Sie glauben doch nicht, was in der Bibel steht. Sag ich, doch, natürlich glaube ich das. Er war der Direktor des ganzen Bezirks einer Gesellschaft, Versicherungsgesellschaft. Das glauben Sie doch nicht wirklich. Sagte, Sie wissen doch, die Wissenschaft hat erwiesen, dass aus dem Feuerbusch bei Mose, das waren alles Leuchtkäfer. Ja, waren Leuchtkäfer, sag ich. Wissen Sie, für mich gibt es nur eins zu bedenken. Aus dem Busch, heißt es, kam eine Stimme, die sprach. Ich habe noch nicht gehört, dass Wissenschaftler herausgefunden haben, dass Leuchtkäfer reden. Und damit war es zu Ende. Aber 2, 3, 4 Wochen, ich weiß nicht, wie lange genau. Kurz darauf kam er wieder und sagt, Herr Erike, würden Sie mit mir beten? Ich möchte mein Leben Jesus geben. Wir brauchen nicht rumdiskutieren. Wir haben die Wahrheit des Wortes Gottes. Und wenn man in der Bibel was geschrieben steht, dann glaube ich, dass egal wer es sagt, wenn meine Frau was anderes sagen würde, dann würde ich sagen, Schatz, du hast Unrecht, Gott hat Recht. Wenn ich was anderes sage, würde Marita sagen, Herbert, du hast Unrecht, Gott hat Recht. Gott hat immer Recht. Er lügt nicht. Und es geht nicht um Rechthaberei. Es geht darum, durch Christus hat er uns alles geschenkt. Alles ist euer, weil ihr Christus gehört. Und wir gehen zu, ihr werdet selbst, ich werde nicht mehr den Vater für euch bitten. Ihr selbst werdet zum Vater gehen. Ihr werdet mit ihm reden. Und ihr werdet euch das, was euch gehört, abholen. Ihr werdet sagen, Vater, ich brauche Versorgung. Und der Vater sagt, gerne, ich freue mich, dich zu versorgen. Welcher Vater freut sich denn nicht, seine Kinder zu versorgen? Oh, Vater, ich bin krank. Oh, ich bin so verletzt. Was wird dieser Vater sagen? Oh, komm her, ich verbinde deine Wunden und ich heile dich, ich stelle dich wieder her. Welcher Vater würde sagen, selber schuld, was bist denn so doof und fällst auf die Nase? Das wäre ein böser Vater. Aber er ist ein guter Vater. Hallo. Er stellt meine Seele wieder her. Ist deine Seele kaputt? Ist sie krank geworden? Dann verlass mal deinen Fernseher. Geh mal wieder in die Gegenwart Gottes. Lies mal wieder die Bibel. Bete mal wieder. Sprich mal wieder mit Gott. Und dann, was sagt die Schrift? Dann habe ich den Herrn von Angesicht gesehen und meine Seele wurde wieder gesund. Glaube mir, wenn du deinen Computer weiter anguckst und deine Fernsehkiste weiter anguckst, wird deine Seele nicht gesund. Es wird mehr Schrott reinkommen. Hallo. Damit sage ich nichts gegen Computer. Ich benutze diese Dinge. Damit sage ich nichts gegen Fernseher. Ich benutze diese Dinge. Ich sage nichts dagegen. Aber ich sage etwas über Missbrauch. Wenn ich diesen ganzen Sumpf in mich reinsacken lasse, dann muss ich doch nicht mich wundern, dass ich keinen Glauben habe, dass ich versumpfe und versacke. Guck dir Sumpf an, lauf in dem Sumpf und du wirst im Sumpf unterkommen, umkommen. Du musst dein Leben ändern, deine Verhaltensweisen ändern. Du musst in die Gegenwart Gottes gehen. Oh, du musst dir Zeit nehmen für Gott. Verstehst du? Da sitzen Leute 2 Stunden in der Arztpraxis oder 3. Aber sie haben keine 10 Minuten Zeit, in Gottes Gegenwart zu gehen, sagen, Gott, du bist mein Arzt, ich brauche von dir Heilung. Man hockt stundenlang woanders, aber nicht zu Gott. Warum? Weil man Gott nicht glaubt. Du sagst, aber ich rede doch in Sprachen, richtig. Du bist ein in Sprachen redender Ungläubiger. Und diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Ja, was siehst du denn nicht, wie dürr ich schon bin? Glaub mir, noch nie sah ich einen Gerechten verhungern. Wird nicht passieren. Notfalls kommt das Mäuschen durch die Tür. Aber du kannst ja immer wieder raus und das Kühlschranktürchen wieder öffnen. Geht ja alles. Oh. Versteht ihr, was ich meine? Es gehört uns alles. Wir sind nicht von der Bettlerkompanie. Wir sind nicht der Bettelverein, der zum Himmel kommt und sagt, bitte, bettel, bettel, bettel. Gott sagt, was soll denn das? Das gehört dir doch schon. Das wäre genauso, ich lade dich zum Essen ein, wir sitzen an einem Tisch, sag du, lang zu, alles, was immer du willst, nimm. Nur meine Steaks lassen in Ruhe. Nein, die kannst du auch nicht. Nimm, was du willst, iss. Nimm und iss. Alles, kannst du alles nehmen. Was immer du willst, hau rein. Und jedes Mal, du nimmst ein bisschen, darf ich noch ein bisschen? Darf ich noch ein bisschen? Kannst du eins glauben, dich lade ich nie wieder ein. Wenn ich dir sage, hau rein, hau dir die Wampe voll, dann meine ich das so. Und wenn ich dir sage, sitz still, guck zu, wie ich esse und du kriegst nichts ab, dann meine ich das auch so. Dann guckst du zu. Naja. Eure Rede sei ja, ja oder nein, nein. Wenn ich sage, komm, hau rein, dann hau rein. Aber wenn ich dich nicht essen lasse, würde ich dich ja für nach dem Essen bestellen. Ne? Voll mies, dieser Herbert. Hat das ganze Haus, hat nach leckeren Steaks gerochen und ich musste im Flur draußen sitzen. Hebräer 6, Verse 10, 11 bis 12. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Wir wünschen aber sehr, Vers 11, wir begehren aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise. Als ich das las, habe ich gedacht, wir haben in unserem Leben Eifer für alles Mögliche. Eifer für unsere Fußballinteressen. Und ich sage nichts dagegen. Ich meine, ich bin jetzt kein Fußballfan, aber so Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, das schaue ich mir schon mal an, einfach weil es unsere deutsche Nation dann betrifft. Aber sonst, ich bin nicht so derjenige, der da sich das groß anschaut. Aber ich habe gesagt, mit welchem Eifer Leute vor diesen Dingern setzen. Ich erinnere mich noch, als wir nicht gläubig waren, wenn dann Fußball war, dann haben wir dann vor der Fernsehkiste gesessen und die Bierpulle in der Hand. Und ich kann dir eins sagen, und mein Bruder, der war wie ein wildes Tier. Der saß vorm Fernseher und der stand immer auf, der lief Richtung Fernseher. Jetzt schieß doch, Junge, schieß doch, hat er gesagt. Er war mit Eifer und so. Und dann wieder zurück. Ich sage, Mensch, beruhige dich, setz dich wieder hin. Und dann ist wieder, und der stürmt da und der läuft da. Mensch, pass doch auf! Und da war er schon wieder im Fernseher. Eifer, weißt du? Oder, ich denke, eine Gemeinde, die wir gegründet haben. Aber weißt du, in der Gemeinde, sagen, lass uns mal dem Herrn Jubel bringen. Aber mein Bruder macht das ja. Aber das sind andere. Ja, man muss es ja nicht übertreiben. Wir haben Eifer für alles Mögliche. Weißt du, was ich immer bei Anglern bewundere, wenn die sich bekehren, das ist immer wirklich heiter. Die stehen morgens, was weiß ich, 4, 5 auf, gehen zum Angeln, haben wir solche gehabt, als wir eine Gemeinde gegründet haben. Waren Angler, dann haben die sich bekehrt. Und dann haben sie gesagt, okay, ja gut, wir und ihre Interessen haben sich verlagert, sie wollten mehr in Gemeinde gehen und wir hatten um 10:30 Gottesdienst. Aber die haben jedes Mal gemeckert, dass so früh am Sonntag mal aufstehen muss. Vorher standen sie um 4, 5 auf zum Angeln. Merkst du, entschuldige bitte, wie bescheuert, verarscht man vom Teufel werden kann. Echt, echt, wirklich. Mann, oh Mann. Und der Herr sagt hier weiter im Hebräerbrief, damit ihr nicht träge werdet. Sag, ich werde nicht träge werden. Oder besser müssten wir vielleicht sagen, ich stehe aus meiner Trägheit auf, ne? Okay. Sondern Nachahmer derer, da darfst du mal Nachahmer sein. Ein Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Glauben heißt, ich glaube, dass das, was Gott sagt, die Wahrheit ist. Jetzt mache ich mich mit Gott eins und ich fange an, dass jetzt, ich nehme das für mich, was ich brauche oder was die Verheißung mir sagt, das Versprechen Gottes. Verheißungen sind Versprechen Gottes. Ich nehme das und sage, danke Herr, du bist mein Versorger, ich preise dich. Und jetzt bleibe ich dran, bis das eintrifft. Ich sag mal, bis die Maus unter der Tür hindurchkommt. Ich bleibe dabei. Glaub mir, nur weil 2 Stunden mal der Magen knurrt, da geht die Welt nicht von unter. Andere essen tagelang nichts. Schauen wir in die Notgebiete rein in Afrika. Hunderttausende verhungern, haben überhaupt kein Essen. Und wir pflegen unsere Dackel bis zum Umkommen. Furchtbar. Da will ich mich aber nicht weiter zu auslassen, weil sowas nervt mich. Matthäus 21, 22. Alles, was immer im Gebet, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Steht das in deiner Bibel? Alles, Panthes, alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Das heißt, wenn es eine Übereinstimmung mit Gott ist. Wenn ich bete, sage die Daniela, die nervt immer so, Herr, lass ein Ziegel von der Decke fallen, auf ihren Kopf fallen, wird das natürlich nicht passieren. Dann musst du schon selber werfen und dann Buße tun. Alles, was du in Übereinstimmung mit Gott betest, du guckst, habe ich da einen Rückhalt in Gottes Wort? Was sagt Gott dazu? Deshalb musst du wissen, was in der Bibel steht. Wenn du nicht drin weißt, weißt du nicht, was du beten kannst. Und dann betest du wahrscheinlich dein ganzes Leben falsch, sündigst, Hamartia, verfehlst dein Ziel und wunderst dich, dass nichts passiert. Nur weil du dumm betest. Darf ich das so direkt sagen? Und ich hasse solche Gebete. Wisst ihr, vor Dämonen brauchen wir nicht zu fliehen. Aber für so eine halbtoten Gebete, da würde ich sogar sportlich werden und laufen. Aber oft hast du ja die Verantwortung, wo du bist und musst da bleiben. Aber deshalb korrigiere ich ja diese Dinge auch. Okay, ausharren, dabei bleiben, Hebräer. Daniel 10, lass uns nochmal gerade lesen. Daniel 10, Verse 11 bis 13. Und er sprach zu mir, ihr wisst, Daniel hat gebetet. Er wollte eine Antwort von Gott. Hast du schon mal eine Antwort von Gott gewollt? Und hast du sie bekommen? Und manchmal auch nicht bekommen, richtig? Richtig, ja. Ging mir genauso. Als ich junger Christ war, weißt du, ich war auch so, ich habe so gedacht, beten, zack, die Bumm, dann muss es passieren. Ich hatte ja noch nicht viel Ahnung von der Bibel. Und ich war in einem Gottesdienst in Düsseldorf. Und dort in diesem Gottesdienst, da hat jemand ein Bild. Und die Person sagt, so oft, sagt der Herr, hast du mich so oft hast du mich um Dinge gebeten und ich habe meinen Engel geschickt, dir das Erbetene zu bringen, zu geben oder dass es geschieht. Aber als kurz bevor er bei dir war, hörtest du auf zu beten und er kam unverrichteter Dinge wieder zurück. Er kam mit dem, was ich ihm gegeben hatte, für dich, was dein war, er kam zurück, so in der Art, was bin. Da habe ich gesagt, jetzt habe ich die Pfingstler mal entlarvt. Da bin ich zu meinem Pastor hin, das hatte mich sehr angesprochen, das Wort. Aber ich habe gedacht, das ist eine falsche Offenbarung. Ich gehe zu meinem Pastor, ich sage, weißt du, ich sage, Egert, das ist aber nicht von Gott, was da gerade kam. Doch, sagte er, das ist von Gott. Kann ich dir auch gleich zeigen. Und dann zeigte er mir das. In Daniel. Und er sprach, Daniel, du vielgeliebter Mann, Vers 11. Wörtlich Mann der Kostbarkeiten. Daniel 10, Vers 11. Achte auf die Worte, die ich zu dir rede und steh an deinem Platz, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dieses Wort mit mir redete, stand ich zitternd auf. Weißt du, was mir auch auffiel beim Lesen? Die wenigsten von uns zittern noch vor Gott. Ich meine nicht Angst so, aber dieser Respekt, diese Haltung vor Gott. Man denkt, überleg mal, wie oft du das schon gemacht hast. Du greifst Gott an wie den Milchmann, der mit dem Liter Milch zu spät kommt. Dabei ist der Teufel, der Dinge auffällt. Und warum greifst du? Weil du greifst dann, du kennst Gott nicht. Wenn du Gott kennen würdest, würdest du nie wieder ein negatives Wort gegen Gott sprechen. Das ist das Einzige, was ist. Wenn jemand negativ sich gegen Gott äußert, egal wie lange er gläubig ist, oder Gott sagt, wie kann Gott nur, und ich verstehe es nicht, wie sagte mir neulich jemand, 40, 50 Jahre gläubig, ich verstehe den Herrgott nicht, warum? Da habe ich gesagt, ich verstehe das schon, du kennst ihn nicht. Du kennst nur pfingstliche Religion, mehr kennst du nicht. Du kennst Gott nicht. 40, 50 Jahre, verkrüppeltes Christenleben, nie fest in einer Gemeinde, mal dahin gehüpft, immer wo man denkt, ach, jetzt gab es gerade ein frisches Rosinenbrot. Aber niemals auch hineingehen in Dienst und in Verantwortlichkeit. Und das ist so. Das haben wir doch heute, so ein großes Spektrum. Ach, wir müssen alle nur uns in Häusern noch treffen und so. Ja, das müssen wir, das ist ganz wichtig. Gemeinde brauchen wir nicht, das stimmt nicht. Denn Gott hat gesagt, wir brauchen sie bis zum Ende. Aber das sind alles so Individualisten, die ihren Kopf durchsetzen wollen. Die wollen ihren Kopf durchsetzen, wollen tun, was sie wollen. Sie wollen ihr Ding drehen. Er sagt hier, Vers 12, und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Und ihr wisst, 21 Tage später kam er. Fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen, und dich vor deinem Gott zu demütigen. Wann haben wir uns das letzte Mal vor Gott gedemütigt? Du wolltest Verständnis und hast gesagt, wir kommen doch teilweise im charismatischen Freikirchenbereich und so, Gott, und hier bin ich. Wir kommen wie die Kotzbrocken in seine Gegenwart und sagen, Gott, mach mal, jetzt will ich mal hören. Hey, pass mal auf, dass kein Blitz vom Himmel kommt. Wann hast du dich gedemütigt? Wann hast du das letzte Mal geheult, weil die Dinge nicht passieren, die du gelesen hast, dass sie passieren sollten? Wenn du darüber nicht geheult hast, darfst du nie deinen Mund darüber aufmachen. Niemals, niemals. Halt deinen Mund, wenn du nicht gebetet hast, wenn du nicht Tränen vergossen hast, wenn du nicht gefastet hast und gebetet hast, dass Dinge sich verändern in unserem Land, dann kannst du deinen Mund überhaupt nicht aufmachen. Dann sei froh, dass kein Engel kommt und dir was draufhaut. Hallo. Demütigen vor Gott, demütigen. An dem Tag, du fängst an, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Erhört worden. Wir sind aber im Neuen Testament. Daniel war nicht in die himmlischen Erter versetzt wie wir. Versteht ihr? Wir sind durch Christus schon mit dem Vater vereint. Mittendrin. Nicht mehr so weit weg wie Daniel. So, und dann sagte er, und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Wann haben wir das letzte Mal Worte Gottes gebetet und dann das Resultat erlebt? Vers 13, jetzt sagt der Grund, warum er so spät kam. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich wurde dort entbehrlich. Das heißt, ich ließ ihn allein bei den Königen von Persien. Wo ist das? Das ist der heutige Iran. Als du anfingst zu beten, kam ein Engel und hat gesagt, gib ihm Antwort. Er ist mir kostbar. Wörtlich heißt er Mann der Kostbarkeiten. Bei uns steht viel geliebter Mann, wörtlich Mann der Kostbarkeiten. Das ist ein Mann der Kostbarkeiten, ein Mann, der nach meinem Willen sucht, ein Mann, der sich vor mir demütigt, ein Mann, der nicht großkotzig vor mir erscheint, ein Mann, der mich ehrt und respektiert. Und Gott sagt, geh hin, ist ein kostbarer Mann, ist ein kostbarer Mann, geh mal hin. Sofort, der Daniel hatte noch nicht zu Ende gebetet. Aber er wartet 21 Tage, weil das ist ja, was ich als junger Christ erlebe, dieses, wo er sagt, da habe ich, das hat mein Leben geändert. Da habe ich gesagt, ich werde jetzt warten auf das, wenn es nicht geschieht. Damals habe ich noch gewartet und habe gedacht, Gott muss was tun. Aber ich habe später gelernt und festgestellt, dass wenn wir etwas mit Gott übereinkommen, was wir in unserem Dasein, in unserem Leben hier auf der Erde brauchen, was nötig ist, wenn wir mit Gott übereinkommen, dann kommt sofort der Teufel und sagt, das wird nicht ankommen. Das soll den nicht erreichen. Das soll nicht geschehen. Und dann kommt er am besten mit Unglauben und Kleinglauben. Am besten mit Anklage gegen Gott. Am besten mit Geschichten von Oma, die starb und Opa, der stolperte. Und alles Mögliche. Versteh mal, ich glaube nicht an einen humpelnden Pastor oder einen verletzten Pastor. Ich meine jetzt mich, daran glaube ich nicht. Ich glaube an einen lebendigen Gott, der Wunder tut. Und der unser Versorger ist. Hallo. An den glaube ich. Und wenn Dinge in meinem Leben mich nicht erreichen, sie nicht geschehen, dann muss ich mich an meine Nase packen und sagen, was könnte der Grund sein. Aber eins zeigt die Bibel ganz klar. Der Feind macht sich auf und sagt, dieses, was erbeten wurde, soll nicht geschehen. Und er wird alle Geschütze und Geschosse auffahren, um zu sagen, das soll nicht geschehen. Und es geschieht meistens über unsere Seele, über unser Fleisch. Dass wir zu faul sind, weiter zu beten. Wir sind zu faul zu warten. Wir sind zu faul, irgendwie mal in der Zeit Gegenwart Gottes zu verbringen. Obwohl wir jeden Tag, überall, endlos warten. Wir warten und wir sitzen und wir warten und wir sitzen und wir warten. Vom ersten Tag wurde ich gesandt. Aber der Fürst von Persien, 21 Tage stand er mir entgegen. Und er kam nicht durch. Wenn der Fürst Michael, der Fürst des Volkes Israels, nicht dazugekommen wäre, wäre dieser Botenengel immer noch nicht durchgekommen. Der wäre vielleicht sogar nie durchgekommen, weil in der Himmelswelt sind geistliche Kämpfe. Das musst du mal verstehen. Unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Fürsten und Gewalten, die in der Luft herrschen. Da ist unser Kampf, auch im Neuen Testament. Es steht im Neuen Testament. Und das werden wir nicht bei einem Sonntagsausflug alles erledigen, was zu tun ist. Unsere Beziehungen, das ist nicht ein Sonntagsausflug, das ist Arbeit und miteinander wirken. Beziehung in der Ehe ist nicht ein Heiliggeistknopf drücken und die Ehe bang, glüht, die Herzen sprühen durch die Luft. Nein, nein, das ist Arbeit und das ist Demütigen. Dich sogar demütigen, wenn du Recht hast. Wenn du sagst, der andere ist eigentlich schuld an diesem ganzen Desaster, kannst dich trotzdem demütigen, ist doch nicht verboten. Kannst dich trotzdem demütigen. Okay. Was für ein Kampf ist, jetzt lese mal Vers 20 hier weiter, Daniel, hör mal. Da sprach er, hast du erkannt, warum ich zu dir gekommen bin? Jetzt aber kehre ich zurück, um gegen den Fürst von Persien zu kämpfen. Dieser selbe Engel, der aufgehalten wurde, 21 Tage. Er sagt, jetzt gehe ich zurück, um weiter einen Kampf zu führen. Und wenn ich mit ihm fertig bin, mit dem Fürst von Persien, das war dieser Dämonenfürst, der in der Luft herrschte. Und wenn ich da herauskomme, wörtlich, wenn das beendet ist, dieses Kampf, siehe, dann wird der Fürst von Griechenland kommen. Was sagt er? Der Kampf ist nicht zu Ende. Die nächste Schlacht steht schon bevor. Da wird der Fürst von Griechenland kommen. Doch ich will dir mitteilen, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Und es gibt keinen einzigen, der mir gegen jene mutig beisteht, als nur Michael, euer Fürst. Da ist gerade der Kampf mit dem Fürst von Persien. Dieser Botenengel sagt, Michael und ich, wir werden ihn fertig machen. Wir werden ihn in seine Schranken weisen. Aber dadurch, dass dieser Dämonenfürst geschwächt ist, wird der Dämonenfürst von Griechenland wieder mehr Stärke und Macht kriegen und wir werden einen Kampf gegen den führen müssen. Weil es immer gegen das Volk Israel ging. Immer gegen das Volk Israel, es zu vernichten, es zu schaden. Immer gegen Gott ging. So wie es auch heute ist. Da ist nicht nur einfach der Iran, da ist nicht nur so ein kleiner Präsident, der groß rumschreit. Da in der unsichtbaren Welt, da sind Fürsten, da sind Gewalten, die stacheln den auf und so weiter. Die gehen und sagen, da muss Krieg, die Juden müssen vernichtet werden und so weiter und so fort. Das ist falsch gesagt. Die Flasche. Verstehst du, da ist Kampf, da ist Krieg. Da ist einfach Krieg. Das ist ganz einfach Krieg. In der unsichtbaren Welt ist Krieg. In der unsichtbaren Welt über Deutschland ist Krieg. Als Gott mich nach Darmstadt rief, diese Gemeinde, in der du heute hier sitzt, diese Gemeinde zu gründen, es gab sie noch nicht. Es gab keinen Ansatz dafür. Aber dann sah ich, als ich den ganzen Tag, damals 1997, 98, diesen Bereich Division sah, den ganzen Tag, ich sah die Darmstädter City und das war wie ein nebenbei die Stadt unten. Aber ich sah die Luft und im Lufthimmel und ich sah Richtung Süden, da war ein schwarzes Heer, ein Heer schwarzer Gestalten. Und dann sah ich Richtung Luisenplatz, da wo es dann auch Richtung Citytunnel und so weiter ging. In diesem Bereich, da waren Engelfürsten, eine weiße Schlachtabordnung. Und diese beiden führten einen Kampf in der Luft. Und ich sah dieser Kampf, ich sah das den ganzen Tag. Und ich sah, dass dieser Kampf, dass diese schwarzen Mächte einfach dann zurückgedrängt wurden. Rückwärts Richtung Paulusviertel und dann weiter runter Richtung Süden. Verstehst du? Da sind Kämpfe in der unsichtbaren Welt. Und Gott sagt, willst du in diese Stadt gehen? Für mich die Frage, habe ich mich mit zu viel aufgehalten oder zu viel aufhalten lassen durch mich selbst oder durch andere, damit Gott das nicht tun konnte? Aber Gott hat eigentlich für diese Stadt vorgesehen, dass hier in dieser Stadt Licht reinkommt, Heil reinkommt, Befreiung reinkommt. Und nicht immer gerangelt, der hat mich angeguckt und der hat mich angeguckt. Ich bin schon wieder beleidigt, weil man mir so komisch geguckt hat. Der hat seinen Kaffee am Kiosk zuerst gekriegt, dabei stand ich schon vor dir, aber ich werde ja einmal überdrehen und bedrängt. Und wir jammern und wir, versteh mal, hallo. Man kommt sich vor wie im Ostereierverein. Hey, hör doch mal, sei mal Mann, Frau, sei mal, steh mal auf, nimm deine Position ein in Christus. Nimm mal deine Position ein, wir stehen in einem Kampf. Unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Fürsten und Gewalt. Letzter Abschnitt, darüber werde ich sicherlich nochmal extra predigen, aber trotzdem wollte ich es euch ja mitgeben. Epheser 3, das ist, was Gott sich so sehr wünscht. Das ist, wonach er sich so sehr sehnt. Epheser 3, die Verse 9 bis 12. Und ans Licht zu bringen. Eine andere Handschrift sagt, war hier, um ans Licht zu bringen. Und alle zu erleuchten darüber. Also alle darüber zu erleuchten. Worüber? Was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Damit jetzt, und jetzt kommt dieser Satz, horch dir es gut an. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt, das heißt in den himmlischen Welten, durch die Gemeinde, die mannigfaltige heißt äußerste, enorme Vielfalt der Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Nach dem ewigen Vorsatz, das hat er sich schon immer vorgenommen, ewiger Vorsatz, ich will mal eine Gemeinde haben. Wenn die Fürsten, die Dämonen, diese Gemeinde angucken, dass sie staunen und sagen, welch eine vielfältige, mannigfaltige Weisheit Gottes. Welch eine Schönheit Gottes. Er findet doch tatsächlich auf dieser Welt solche, die sich erlösen ließen, die erkauft wurden. Und wir zeigen es den Dämonen, wir zeigen es den Fürsten und Gewalten. Wir sagen, hey, ich lebe mit Christus, du wirst mich nicht überwinden. Du wirst dich beugen vor den Füßen Jesu. Das ist es, was der Herr sagt. Den Fürsten und Gewalten. Aber ich frage mich, als ich das las heute Mittag, wenn die Fürsten und Gewalten uns anschauen, was sehen sie dann? Sehen sie in unserem Leben die mannigfaltige Vielfalt, Weisheit und Schönheit Gottes? Oder sehen sie kränkeln im Glauben, mutlos sein, immer am Boden, Krieg miteinander führen. Was sehen die? Wenn die Dämonen uns angucken, sagen die, oh, haben die einen großen Gott? Oder jubelt die Hölle und klatscht, sagt, hey, guck mal, die Jungs sind eigentlich auf unserer Seite. Aber Gott sagt, ich habe die Gemeinde ins Leben gerufen. Meine Gemeinde ist dafür da, ich lese es nochmal, damit jetzt, sag mal jetzt, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde, nicht durch Jesus, nicht durch den Heiligen Geist, nicht durch Gott Vater, durch die Gemeinde, dass jetzt durch die Gemeinde die enorme Vielfalt der Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wird, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. In ihm haben wir doch Freimütigkeit, Vers 12, und Zugang haben wir doch, voller Zuversicht, und wir können ihm glauben, heißt es hier. Hallo. Weißt du, was die Dämonen sagen, wenn wir Gott nicht glauben? Wenn es hier steht, dann nehme ich das, das ist die Wahrheit, dann glaube ich das. Weißt du, wann Dämonen sich freuen? Dämonen kommen sagen, sollte Gott gesagt haben, das meint er gar nicht so, kann man heute nicht so sehen. In dieser Gesellschaft funktioniert das so nicht mehr. Das läuft heute alles nicht mehr so. Du pass nur auf, wenn du so weitermachst, kommst du in die Ecke der Fundamentalisten. Na und? Besser ein Fundamentalist als in der Jauchengrube. 1000-mal besser. Da kommen sie und sagen, zweifle, sollte Gott gesagt haben. Und dann kommen wir und sagen, ja Herr, wenn du willst. Und die Dämonen sagen, ha? Wir haben sie. Gott hat gesagt, ich will, und sie sagen, wenn du willst. Und dann sagen, aber durch die Gemeinde soll die vielfältige, überragende Weisheit und Schönheit und Herrlichkeit unseres Gottes gesehen werden. Weißt du, wenn die Hölle uns am Tag sieht, wenn die Hölle uns sieht, dann muss sie sagen, das sind sie wieder, die die Weisheit Gottes zur Schau tragen. Du sollst gekleidet sein, gekrönt sein mit Gnade und Barmherzigkeit. In den Häusern sollen sie rufen vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Wir rufen von Sieg, wir rufen nicht von Niederlage. Wir sagen, in ihm haben wir alle Zeit den Sieg. Durch ihn überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Und die Hölle sagt, wie können die sowas sagen? Satan sagt, habt ihr die denn nicht genug gepiesagt? Guck doch mal, ob wir da nicht was reinbringen können. Das kann man ja nicht aushalten, wie die mit Gott leben. Das ist es, was Gott will. Dazu sind wir berufen. Dazu ist alle Power in uns. Und wenn wir da aufstehen und so anfangen, unseren Weg in unserer himmlischen Berufung zu laufen, glaube mir, dann hat der Teufel wirklich in Darmstadt ausgelebt. Hallo. Wir müssen unseren Platz einnehmen. Wir müssen unseren Platz einnehmen. Wir müssen unseren Platz einnehmen. Wir singen das. Merkt auf, ihr finsteren Mächte, wir nehmen unseren Platz ein. Haben wir oft gesungen. Lasst es uns tun. Lasst uns wirklich sagen, Herr, mit Gott übereinstimmen. Du sagst, ich komme mir so unheilig vor. Ich komme mir so unheilig vor. Da muss ich gucken, was sagt die Bibel über unheilig, würde, unwürdig fühlen. Da muss ich grundsätzlich feststellen, die er erlöst hat, die hat er auch heilig gemacht. Steht das geschrieben? Aber jetzt jaget nach der Heiligung. Hebräer, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Im Frieden gegen jedermann. Jetzt habe ich so ein Problem mit der Heiligung nachjagen. Was kannst du da tun? Du hast hier eine gute Basis, mit Gott übereinzustimmen. Als ich mit Gott darüber sprach, sagte, sage es ihnen. Sage ihnen, du kannst zu mir kommen. Mein Kind, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter und du kannst zu mir kommen und sagen, Vater, der Heiligung nachjagen, ich habe da ein Problem, ich habe da Defizite, aber ich sehe in deinem Wort, das ist dein Wunsch, das ist dein Plan für mich. Vater, ich stimme mit dir überein und ich erlaube und ich will, dass das in meinem Leben passiert. Und weißt du, wo zwei übereinstimmen, wird es passieren. Und du wirst auf einmal heilige Gedanken haben, reine Gedanken haben. Ich habe das immer wieder auch Männern gesagt, wenn sie unreine Gedanken haben. Ich sage, immer wenn er kommt, dann sage, ich bin ein heiliger Mann. Ich bin ein heiliger Mann. Und dann haben sie gesagt, ja, mehr nicht. Sag, nicht Jesus. Nein, sag ich, du brauchst nichts. Du musst nur, wenn du unreine Gedanken hast, dann gehst du einfach hin und sagst, ich bin ein heiliger Mann. Ich bin ein heiliger Mann. Ich bin ein heiliger Mann. Immer wenn es kommt, ich bin ein heiliger Mann. Und dann kamen welche zurück und haben gesagt, ja, Herbert, ich habe das jetzt gemacht. Jedes Mal, wenn so ein unreiner Gedanke kommt, habe ich gesagt, ich bin ein heiliger Mann. Und weißt du, Herbert, ich bin's los, es ist vorbei. Verstehst du, wir machen uns eins mit Gott. Aber uneins mit Gott sein wäre, ich verstehe nicht, wie kann ich sowas denken, wie, was bin ich nur noch und bla bla bla. Und da sind wir schon wieder unten im Tal des Versagens. Herr, ich will der Heiligung nachjagen. Ich will, dass die Hölle sieht, welch eine Herrlichkeit und Schönheit durch dich in meinem Leben ist. Ich will, dass sie es sieht. Verstehst du? Wir machen uns eins mit Gott. Ja, du sagst, ich kann nicht überwinden. Du fällst immer wieder auf die Nase. Da gehst du, Herr, es steht geschrieben, mit dir bin ich mehr als Überwinder. Vater, mit deinem Glauben mache ich mich jetzt eins. Ich glaube auch, dass ich mehr als ein Überwinder werde. Und ich preise dich, Vater, ich werde mehr als ein Überwinder. Ich ehre dich, Vater, ich werde mehr als ein Überwinder. Und weißt du, was passiert? Es wird Wirklichkeit. Weil du mit Gott übereinstimmst. Wo zwei übereinstimmen, wird es werden. Und das ist für alle Bereiche deines Lebens. Gott hat dir Basis gegeben, wo du übereinstimmen kannst. Hallo? Lasst uns die herrliche Schönheit Gottes durch die Gemeinde zur Schau tragen. Ja, da können wir, und da haben wir uns nichts einzubilden, aber wir können stolz sein mit unserem Vater Gott. Und die Hölle wird sagen, guck mal an, da ist es, die Schönheit Gottes. Wenn sie uns anschauen im Alltag, an der Uni, wo immer wir sind, sie gucken uns an in unseren Familien, sagen, oh, überall, die Schönheit Gottes ist da, die Weisheit Gottes ist da, überall. Weißt du, das wird die Welt verändern. Aber wir wollen manchmal, Herr, wir wollen leben wie die Saukerle, so sage ich es mal, und aber wollen die Saukerle Dämonen vertreiben. Und der Teufel sagt, kannst mich ruhig vertreiben, aber durch dein Lebensstil lädst du mich ein. Dein Leben sagt, sei willkommen. Versteht ihr? Okay, ich wollte euch das mitteilen. Du musst übereinstimmen mit Gott. Ich sage jetzt mal wirklich, du musst. Ich bin ja nicht so ein Musser, aber du musst. In Übereinstimmung mit Gott und mit Erwartung beten. Beten habe ich in Gänsefüßchen, in Anführungsstrichen gesetzt. Weil wir an sich nicht so betteln da, sondern wir sind, machen uns eins mit Gott. Du hast Mangel, Herr, Vater, ich habe Mangel, aber ich danke dir, dass du meinen Mangel ausfüllst. Danke, dass du ihn ausfüllst. Wenn du Gott kennst, dann musst du nicht erscheinen und im Himmel dich erstmal müde reden und sagen, Vater, du weißt, ich habe Mangel, auch mein Vater hatte schon Mangel und mein Urgroßvater auch. Ich weiß, das ist ein Problem in unserer Familie, Herr, aber Herr, ich will dir einfach auch nur sagen, dass du auch verstehst, was bei uns schon in der Familie war. Du weißt das ja sicherlich alles nicht, Herr. Und dann reden wir Kraut und Rüben. Und weißt du, die Engel, die am Thron stehen, die sagen, lass uns mal die Ohren zuhalten. Wenn er fertig ist, dann machen wir wieder auf. Das ist absolutes Gesülze. Solltest du dir abgewöhnen, so einen Müll zu beten. Ja? Überall Unfähigkeit. Lass uns beten. Falten wir alle die Hände. Es gibt nur einen Vers in der Bibel, der über Hände falten spricht. Und die Bibel sagt, ein Fauler faltet die Hände. Sonst gibt Hände falten, gibt es nirgends in der Bibel. Nur in Bezug auf Faulheit. Was ist? Der Teufel, lass uns beten, untätig sein. Können wir keinen mehr segnen, können wir keinem mehr Gutes tun, wir hocken alle still da. Ja? Nee, das ist nicht, was Gott will. Okay, ich hoffe, du hast etwas mitgenommen. Hast du was mitgenommen? Und hey, lass uns mal wirklich den Fürsten und Gewalten, sollen sie doch mal sehen, was wir für eine herrliche Gemeinde sind. Amen. Lass uns alles da hineingehen, in die Werke Gottes und in das Wort hineingehen, dass die Stadt, dass in dieser Stadt bekannt wird, dass Gott, und ich spreche über die Gemeinden hinaus, auch die Allianzgemeinden, das wünsche ich mir, dass in allen unseren Gemeinden, dass diese mannigfaltige, außergewöhnliche Schönheit Gottes sichtbar wird, wenn wir als Gemeinden in dieser Stadt leben. Amen. Okay, lasst uns den Herrn preisen.